Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Sie hören Tag für Tag im Deutschlandfunk und wir stellen Ihnen dieser Tage hier Religionen vor, die es in Deutschland zwar gibt, die aber ziemlich klein sind und eher unbekannt. Heute, im achten und letzten Teil dieser Reihe, geht es um die Mandäer. Ungefähr 2500 Mandäer gibt es in Deutschland, aber sie haben keinen einzigen Priester. Und sie fürchten auch aus anderen Gründen um ihre Zukunft. Tim Baumann hat mit zwei Mandäern gesprochen und sein Beitrag beginnt mit dem mandäischen Neujahrsfest. Das wird in diesem Jahr ab dem 16. Juli gefeiert, also ab heute und zwar so.
Meistens ist es so, dass dann die Großfamilie zusammenkommt und dann bis zum Sonnenuntergang soll dann die ganze Familie zu Hause sein. Und dann muss jeder sich waschen, also wirklich duschen. Und dann wird ein Gebet ausgesprochen und dann zieht man sich etwas schicker an.
Erzählt die Münchnerin Sally Aldehaisi über Neujahr, das wichtigste Fest der Mandäer.
Wir feiern die Schöpfung der Welt sozusagen. Also das ganze Entstehen.
Die Welt der Mandäer ist zweigeteilt. Denn der Mandäismus gilt als die letzte gnostische Religion und hat dementsprechend ein dualistisches Weltbild, erklärt Sam Saidi, der Bruder von Sally Aldehaisi.
Im Mittelpunkt des irdischen Lebens steht der Mensch. Er wohnt in der vergänglichen Welt des Dualismus. Damit ist gemeint Leben und Tod, Gut und Böse, Licht und Finsternis. Die Verbindung zwischen diesen Welten ist die Seele, die auch Vernunft und Tugenden verbunden wird.
Die Vernunft nimmt in der Religion der Mandäer eine besondere Rolle ein. Das zeigt sich schon am Namen. Das Wort Mandäer stammt vom aramäischen Wort Menda ab, was Weisheit bedeutet oder Erkenntnis. Durch die Vernunft versuchen die Mandäer, sich Gott zu nähern und in die Lichtwelt zu gelangen. Diese Lichtwelt ähnelt dem, was andere Paradies nennen.
Das menschliche Leben ist daher eine andauernde Anstrengung, dass die Seele die edlen Attribute behält und zu ihrem edlen Ursprung zurückkehrt am Ende des Lebens.
Dafür müssen die Mandäer ihre Seele trainieren. Ein wichtiger Aspekt hierfür ist ihr Verhaltenskodex. Den nennen sie das große Fasten.
Also man fastet von allen Taten, die die Tugenden von den Menschen stören können und auch das Verhältnis zwischen dem Menschen und auch Gott. Das heißt, wenn man die Gebote des großen Fastens in den Heiligen Schriften von den Mandäern liest, erkennt man darin die Grundsätze eines korrekten ethischen Verhaltens. Sei es quasi das Fasten vom Lügen, vom Stehlen, vom Mord und auch vom Betrug und so weiter.
Eine Konsequenz daraus ist der strikte Pazifismus der Mandäer. Das große Fasten sei aber auch eine große Anstrengung, meint Sam Saidi.
Da braucht man dafür Energie, eine spirituelle Energie, eine spirituelle Kraft.
Diese Kraft wollen die Mandäer aus dem Studium ihrer heiligen Schrift ziehen, dem Jinsaraba, was übersetzt so viel bedeutet wie der große Schatz. Außerdem suchen sie auch im alltäglichen Leben nach religiöser Erkenntnis.
Jede Erfahrung, die man selber macht mit der Wahrheit der Existenz und so weiter, ist völlig legitim nach Erreichen von bestimmten, ich sage jetzt mal von Wissensrangen, dass man da dort auch diese Erfahrung dokumentiert. Und mit der Zeit haben sich dann auch viele von diesen niedergeschriebenen Erfahrungen auch zu einer, wir nennen das Schatztruhe, entwickelt, sprich, und da sind Schriften, die haben jetzt nicht unbedingt diesen Charakter von heiligen Schriften im Sinne von Koran oder Bibel, sondern die führt man als sogenannte Diwan. Und diese Diwane oder Diwane, das sind Sammlungen von den Erfahrungen der Vorfahren.
Die Suche nach Erkenntnis ist aber nur ein Aspekt, durch den die Mandäer ihre Seelen stärken wollen. Denn die Seele regeneriert sich im Mandäismus auch durch Rituale im fließenden Wasser, in denen jeder Schritt, jede Geste genau choreografiert ist. Die Mandäer glauben, dass das Wasser des Flusses ihre Seelen reinigt und sie für kurze Zeit mit der Lichtwelt verbindet. Deshalb lassen sie sich im Laufe ihres Lebens immer wieder taufen, erzählt Sally Aldehaisi.
Wenn man jetzt ein Gotteshaus hat und da ein Becken gibt, ein Wasserbecken, wo man dann immer getauft werden kann, dann würden wir tatsächlich, man kann sich dann tatsächlich jeden Sonntag taufen lassen.
Diese Möglichkeit haben heute aber nur noch wenige. Weltweit gibt es noch 40.000 bis 60.000 Mandäer. Die Schätzungen variieren. Viele von ihnen sind auf der Flucht oder leben in der Diaspora. Ihre ursprüngliche Heimat ist das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris in Irak und Iran. Die Religion ist vor rund 2000 Jahren entstanden. Es gibt Elemente, die sich auch in Judentum und Christentum finden. Besonders wichtig ist für die Mandäer Johannes der Täufer. Doch Kriege und Verfolgung haben die religiöse Minderheit an den Rand der Vernichtung gebracht. was manchmal auch ganz profane Gründe hat.
Die Goldschmiederei ist bei uns so der Hauptberuf von früher an. Und viele unserer Großeltern, Väter, Onkels sind jetzt Goldschmiede. Und das ist jetzt so, dass im Irak halt viele auch überfallen wurden. Die wurden dann gleich auf der Stelle getötet, dann wurde der Laden ausgeräumt.
Viele andere Mandäer wurden entführt, erzählt Salih Al-Dehaisi.
Wir bekommen halt immer wieder mit, wie Leute aus unserer Religion als Geisel genommen werden, um dann Geld zu bekommen. Und es ist auch sehr oft vorgekommen, dass man dann das Geld zusammenbekommen hat und den Entführern gegeben hat und dann bekommt man trotzdem nur eine Leiche zurück.
Viele Mandäer haben deshalb ihre Heimat verlassen und auch in Deutschland Zuflucht gesucht. Hier können sie zwar in relativer Sicherheit leben, die Religion ausüben, das ist in der Diaspora aber kaum möglich. Das Problem?
Wir haben leider keinen Priester. Wir hatten einen in München. Der ist aber nach Schweden dann ausgewandert. Die haben dort mehrere Gotteshäuser. Wir sagen dazu Mendi. Aber in Deutschland haben wir leider noch kein Gotteshaus.
Weltweit soll es laut einer aktuellen Studie nur noch rund 40 mandäische Priester geben. Manchmal gelingt es den Mandäern in Deutschland, für einen hohen Feiertag einen Priester einzufliegen. Der sei dann aber oft überfordert, weil hunderte Gläubige aus dem ganzen Land anreisen, um sich in fließendem Wasser taufen zu lassen.
Er steht halt die ganze Zeit im Wasser und auch wenn gutes Wetter ist, dann ist es so, dass ihm auch irgendwann die Füße einschlafen im kalten Wasser. Und deshalb versuchen wir halt dann immer so gruppenweise die Taufe durchzuführen. Also er gibt halt immer sein Bestes, möglichst viele Angehörige zu taufen, aber es ist leider nicht immer einfach. Und es ist halt auch immer schwierig, zwei Priester gleichzeitig nach Deutschland zu bringen.
Der Priestermangel hat auch noch eine andere Konsequenz, erklärt Salih Al-Dehaisi.
Man betet auf Aramäisch, das ist eine alte Sprache, die nicht jeder kann und sie ist auch sehr schwierig zu lesen. Es ist eine komplett andere Schrift auch als Arabisch. Es ist auch schwierig, jetzt heutzutage diese alte Sprache zu lernen. Die können mittlerweile eigentlich auch nur unsere Priester und ein paar Leute, die sich für die Sprache interessieren. Die können diese Schrift lesen und auch sprechen und dann kann man auch beten.
Viele Mandäer sind also auf jemanden angewiesen, der ihnen vorbetet und die Schriften übersetzt. Daher sind ihre Rituale und Traditionen vom Aussterben bedroht. Und auch die Mandäer insgesamt fürchten um ihren Fortbestand. Denn Mandäer können traditionell nur diejenigen werden, deren Eltern auch Mandäer sind. Es gibt keine Konversion. Das kann in den Familien zu Konflikten führen.
Weil wenn man eine Person aus einer anderen Religion heiratet, dann ist es wie ein Austritt aus unserer Gemeinde. Und viele Eltern brechen da einfach den Kontakt zum Kind ab.
Auch hier ist Teil des Problems, dass die Mandäer in Deutschland keine Gotteshäuser haben.
Wo wir uns wenigstens an unseren religiösen Festen treffen können und die Jugendlichen unter sich zum Beispiel kennenlernen oder einfach mal zusammenkommen an bestimmten Festen. Es ist schwierig, dass die Jugend dann sich kennenlernt.
Gemeindezentren schaffen, Priester ausbilden. Das sind in Deutschland also die wichtigsten Herausforderungen für die bedrohte Religionsgemeinschaft. Momentan scheitert das allerdings am Geld. Die mandäische Gemeinde könne diese Kosten nicht alleine stemmen, sagt Sam Saidi. Deshalb hofft er auf staatliche Unterstützung.
Ich wünsche mir immer, dass da ein Kenntnis entsteht, dass wir tatsächlich Erbträger der alten Kultur von Mesopotamien sind. Ich finde es schade, dass wir jetzt nicht diese Unterstützung oder diese Aufmerksamkeit haben, um auch dieses Kulturerbe zu pflegen. Es wird oft über Projekte gesprochen, wie man bestimmte Altertümer zum Beispiel ausgrabt, beziehungsweise es werden bestimmte Bücher geschrieben über Geschichten oder halt Interpretationen von bestimmten Phänomenen dort. Auf der anderen Seite lebt eine ganze Gruppe von Menschen und pflegt eine Tradition, eine lebendige Praxis und dazu gibt es keine Unterstützung.
In Deutschland leben inzwischen zwar rund 2500 Mandäer, doch ihre Religion hat hier noch keine neue Heimat gefunden.
Ein Beitrag von Tim Baumann war das. Und das war auch zugleich der letzte Teil unserer kleinen Reihe über kleinere Religionen in Deutschland. Da kamen auch schon zu Wort Daoisten, Bahai, Jainas, Jesidinnen, Drusen, Sikhs und ein Shintoist. Alle diese Beiträge, die können Sie online finden auf deutschlandfunk.de und natürlich auch in der DLF-Audiothek-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.